Wir haben uns heute versammelt, um unseres Herrn zu gedenken und seiner großen Gabe für uns. Ich freue mich, dass Sie mit uns zusammen feiern. Wir wollen das Wort des Apostel Paulus am Anfang hören, der uns mahnt, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist eine Gotteskraft. Wir wollen miteinander das Lied singen. Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen? Lied Nummer 60, die Verse 1 bis 4. Herr Jesus Christus, wir wissen von deinem Leiden und Sterben und es lässt uns doch so oft kalt. Uns ist das von Kind auf vertraut und bewegt doch oft uns gar nicht. Wir möchten dich heute bitten, öffne uns das Verständnis für das, was du uns da am Kreuz errungen hast, dass wir wissen und es nie mehr vergessen, dass du uns da Befreiung, Erlösung, Vergebung schenkst. Und mach uns das auch ganz wichtig und deutlich, wie schwer unsere Gottlosigkeit wiegt. Wie schlimm das ist, wenn wir von dir weggehen. Stell uns alles jetzt vor Augen, was uns von dir trennt. Die ganze Not der Sünde und der Schuld. Und so wollen wir auch jeder für uns in der Stille zu dir kommen und bei dir Vergebung suchen. Und so dürfen wir jeder für sich dir in der Stille all das bringen, was uns Not macht und was du uns allein wegnehmen kannst. O Lamm Gottes, der du trägst die Sünde der Welt, erbarm dich unser. Amen. Ich lese aus dem Psalm, den Jesus gebetet hat, am Kreuz. Psalm 22. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht. Und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Du aber bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Ich bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spotter Leute und verachtet vor dem Volk. Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Erklage es dem Herrn, sagen sie, der helfe ihm heraus und rette ihn, hat er Gefallen an ihm? Ich bin ausgeschüttet wie Wasser, alle meine Knochen haben sich voneinander gelöst. Mein Herz ist in meinem Leib wie zerschmolzenes Wachs. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt mir am Gaumen und du legst mich in des Todes Staub. Denn Hunde haben mich umgeben und der bösen Rotte hat mich umringt. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Ich kann alle meine Knochen zählen. Sie aber schauen zu und sehen auf mich herab. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Aber du, Herr, sei nicht ferne meine Stärke. Eile mir zu helfen, errette meine Seele vom Schwert, mein Leben von den Hunden. Hilf mir aus dem Rachen des Löwen und vor den Hörnern wilder Stiere. Du hast mich erhört. Wollen miteinander singen, O Haupt voll Blut und Wunden, 63, die Verse 1, 3 und 4. Dass ich am letzten Sonntag etwas mit der Predigtzeit überzogen hatte. Mir war am Tag davor noch in London die Uhr stehen geblieben, die Batterie war leer. Aber ich habe die Uhr meiner Tochter gehabt, aber das Herz war zu voll. Und nun verstehen Sie, warum ich manchmal so streng bin mit der Zeit. Wir wollen auch hier uns konzentrieren, dass wir das Wort Gottes hören, das er uns sagen will. Auch heute Morgen. Und ich habe ein Thema ausgesucht, das uns das zusammenfassen will, was ich entdeckt habe über diesem Wort, das Licht in der Finsternis. Matthäus 27, 45 bis 56. Und von der sechsten Stunde an ward eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut und sprach, Eli, Eli, lama asaftani, das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist dieser Anfang des 22. Psalms in aramäischer Sprache. Etliche aber, die da standen, da sie das hörten, sprachen sie, der ruft den Elia. Und alsbald lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und tränkte ihn. Die anderen aber sprachen, halt, lass sehen, ob Elia komme und ihm helfe. Aber Jesus schrie abermals laut und verschied. Und siehe da, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke, von oben an bis unten aus, und die Erde erbebte, und die Felsen zerrissen, und die Gräber taten sich auf, und standen auf viele Leiber der Heiligen, die da schliefen, und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Aber der Hauptmann und die bei ihm waren und Jesus bewachten, da sie sahen das Erdbeben und was da geschah, erschraken sie sehr und sprachen: Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Und es waren viele Frauen da, die von Ferne zusahen, die da Jesus waren, nachgefolgt aus Galiläa und hatten ihm gedient, unter welchen war Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und Josef und die Mutter der Kinder des Zebedäus. Herr, du kannst es schaffen, dass wir jetzt erkennen, was du uns sagen musst. Amen. Es hat mich eben einer darauf angesprochen, was dieser Tage in Wochenblättle stand. Das lesen wir ja meist nicht und haben keine Zeit, aber es war doch bei mir auch zufällig so, dass meine Augen drauf fielen. Und wir sagen, was ist denn das, wenn schon in diesen ganz normalen Verteilblättern unserer Stadt im Grund ein wenig Spott durchklingt? Was haben denn die Christen eigentlich noch, wenn er anfängt, die da sich in seinem Namen versammeln? Was glauben sie denn? Sie wissen es ja selbst gar nicht mehr ganz genau, was sie haben. Und wenn wir heute vom Licht in der Finsternis reden, dann meine ich, dass zuerst einmal das die Not ist unter uns, dass es ganz finster unter den Christen aussieht, wenn wir Karfreitag feiern. Wir brauchen nicht unseren Herrn beweinen. Wir sollten uns beweinen, dass so viele unter uns nichts mehr wissen von dem, was der Gekreuzigte ihnen im Leben schenken kann, bedeutet. Natürlich wissen das schon die Kinder, dass Jesus am Kreuz starb. Und es ist jetzt keiner von uns da, der diese Worte zum ersten Mal in seinem Leben gehört hat. Aber was bedeutet das ihnen? Wir haben heute ein modernes Christentum, das auf den Gekreuzigten verzichten kann. Und Sie können viele Bücher großer Theologen aufschlagen, die Ihnen frank und frei erklären, das sind doch alte Vorstellungen, das bedeutet doch nichts mehr für uns, als ob er unsere Sünde getragen hätte. Die sagen, was ist denn Sünde? Und die das leugnen wollen, dass diese furchtbare Krankheit uns mitten in unserem Leben lähmt und uns unfähig macht, Gutes zu vollbringen. Und sie kennen das gar nicht mehr. Und weil sie die Krankheit nicht kennen, kennen sie das Heilmittel nicht mehr. Da kann man gar nichts sagen, als man kann nur zu Gott schreien und bitten: Herr, gib doch du in unseren Tagen wieder das, dass Menschen dein Kreuz erkennen. Und sonst gar nichts, weil an diesem Kreuz sich alles entscheidet, was uns zu Christen macht. Und wenn einer jetzt sagt, ja, mir bedeutet das eigentlich recht wenig und ich kann wenig damit anfangen, dann ist das sehr schwer. Wir haben vorher am Eingang unseres Gottesdienstes dieses Wort des Paulus als Gruß an uns gehört. Das Wort vom Kreuz ist denen verborgen und denen eine Torheit und denen unbegreiflich, die verloren gehen. Das gibt es in der Welt, dass einem dies verschlossen ist, dass einem dies als eine fromme Sprache vorkommt, mit der man nichts mehr anfangen kann. Aber dann sagt Paulus, uns aber ist es mehr. Und er hat dann seinen Gemeinden immer wieder sagen können, meine ganze Predigt kann ich damit zusammenfassen, dass ich euch Jesus vor Augen malen will. Und dann will ich ihn nicht so malen, wie er so groß war, als er die Hungernden speiste, sondern so, wie er am Kreuz hing mit der Dornenkrone. Da ist er für uns am wunderbarsten und am tröstlichsten und am mächtigsten. Es gibt in unserem ganzen Leben keine Wirkung Jesu, die es mit dieser Wirkung aufnehmen kann, die er uns geben will als der Gekreuzigte. Da will er unser altes Leben völlig erneuern. Da will er uns befreien von Bindungen, die uns knechten und aus denen wir nicht loskommen. Da will er Altes wegtun und vergeben. Und da will er gewissen Glauben geben, Zuversicht uns schenken. Das ist das Ziel meiner Predigt, dass heute in einer trostlosen, finsteren Christenheit wieder das Licht durchbreche, das Licht, das Menschen finden, wenn sie auf den Gekreuzigten schauen und sagen, in ihm habe ich das Heil. So wie es unsere Väter getan haben, wenn sie auf die Grabeshügel Kreuze gepflanzt haben. Hoffnungszeichen der Christen, um Jesu willen des Gekreuzigten. Und ich weiß sonst nichts mehr, was meinen Glauben zusammenfasst, als er starb für mich. Das war das Zeugnis eines der größten Prediger der ganzen Kirchengeschichte von Charles Haddon Spurgeon, der über 100 Bücher geschrieben hat und der dann am Ende seines Lebens sagte, da will ich meine ganze Theologie damit zusammenfassen. Er starb für mich. Und dann sagte er, das ist zwar nicht sehr viel, aber es ist alles, was ein Christ in dieser Welt je rühmen und sagen und verstehen kann. Und weiter kann keiner kommen als bis zu dieser Weisheit. Aber nun wollen wir dem noch ein bisschen nachgehen, das Licht in der Finsternis. Und dazu müssen wir zuerst einmal, und das ist mein erster Punkt, dieses unheimliche Naturwunder der Finsternis ansehen. Das hier in unserem Text beschrieben ist. Ich habe darüber noch nie in meinem Leben gepredigt und es hat mich diesmal sehr bewegt, was das wohl ist. Wir haben so eine Art, dass wir solche Dinge in der Bibel, die uns ein Stück weit ungewöhnlich sind und die wir selber noch nie erlebt haben, einfach überlesen. Naja, ist das wirklich so gewesen, dass da plötzlich sich vor 3 Stunden die Sonne verfinstert hat? Über das ganze Land hin, dass der ganze Verkehr zum Stillstand kam? Dass kein Mensch mehr weiterging, es wurde Nacht, ja. Und es ist ganz wichtig, dass wir das begreifen. Wir haben es uns angewöhnt, dass wir Wunder aus unserem Denken leicht ausradieren, weil wir sagen, das kann gar nicht sein. Sie haben ganz recht, das kann nicht sein. Wie soll es auch möglich sein? Und wenn irgendeiner sich nun daran macht und dieses Wunder erklären will, er wird elend scheitern. Und ich will Ihnen dazu noch helfen und sagen, probieren Sie nie jetzt eine plausible Erklärung für dieses Wunder zu finden. Eine Mondfinsternis kann es nämlich gar nie gewesen sein. Sie wissen, dass bis heute der Ostertermin ja immer wechselt, wegen dem Vollmond. Weil das immer da sein muss, wo der Vollmond ist. Und das ist völlig unmöglich, dass das eine Sonnenfinsternis sein kann, wenn es gerade Vollmond ist. Denn dann fällt ja gerade das volle Sonnenlicht auf den Mond und dann kann nie der Mond zwischen Sonne und Erde stehen. Es gibt überhaupt kein natürliches Mittel, mit dem ich dieses Wunder fassen könnte. Aber wir sagen immer bei diesen Wundern, ich muss eben diese Wunder heute anders verstehen, weil das nicht sein kann, dass Gott über die Naturgesetze hinaus wirkt. Was ist das für einen Gott, an den wir da glauben? Hat er sich völlig Ketten angelegt? Ist er ein Gott, der keinen freien Willen mehr hat? Die Bibel schildert uns Gott immer als eine Person, die frei handelt, frei entscheidet. Und die Wunder, die hier erzählt sind, sind ein Ausdruck dieses freien Handelns Gottes. Aber Sie müssen darauf achten, es gibt auch heute viele Leute, die von Wundern erzählen. Und dann erzählen sie uns ganz verrückte Sachen, die mehr Zirkusstücken ähnlich sind als Wundern Gottes. Die Wunder der vielen heiligen Legenden, die wir so hören. Achten Sie einmal darauf, die biblischen Wunder haben in sich eine Notwendigkeit, eine innere Notwendigkeit im Ablauf. Ich kann Ihnen das an einem Beispiel zeigen. Als die Jünger Jesu draußen auf dem See Genezareth waren und Not litten im Sturm, und Jesus weiß das. Kann Jesus die Jünger draußen lassen? Nein, er muss übers Wasser gehen. Das schildert uns die Bibel. Das ist unser Herr, der handeln muss, der uns nicht Schaustücke liefert, sondern der eingreift, wenn die Seinen Not haben. Als er nach Bethanien kommt und Maria und Martha klagen und sagen, Lazarus ist tot, und dann ihm das vorjammern, wärst du da gewesen, er wäre nicht gestorben, da muss ihnen Jesus ein Zeugnis davon geben, dass er die Auferstehung und das Leben ist, eine Notwendigkeit im Ablauf des Geschehens. Und hier genau dasselbe bei diesem Schreckenswunder, das hier geschieht. Diese Finsternis ist ein Wunder, das im Ablauf dieses Geschehens notwendig drin liegt. Wir haben das völlig verlernt in unserem Glauben, dass Jesus nicht nur ein großer Lehrer war und eine bedeutsame sittliche Persönlichkeit, ein Wohltäter der Menschen. So viele sagen, so kann ich ihn verstehen. Ja, so kann ich ihn verstehen. So laufen viele durch die Welt. Aber die Bibel schildert uns Jesus als den Anfang und das Ende der gesamten Schöpfung und der alles Geschaffenen. Alles ist durch ihn geworden und alles besteht in ihm, sagt der Kolosserbrief. Er ist der Schöpfer aller Dinge. Und in dem Augenblick, wo die Menschen Jesus ans Kreuz hinnageln und ihn töten, in dem Augenblick verliert diese Natur ihren letzten Sinn und ihre letzte Lebenskraft. Es blitzt nur wie symbolisch in dieser dreistündigen Finsternis durch. Das weiß diese Welt gar nicht, was es heißt, wenn man Jesus von sich weist. Das kann so eine souveräne Entscheidung sein, wo einer sagt, ach wissen Sie, ich beschäftige mich viel lieber mit dem Hinduismus. Und dann wird das so auf die Seite geschoben. Und wenn an dieser Stelle einer aufwacht und weiß, in dem Augenblick ist es, wie wenn ich mir eine Kugel durchs Herz durchschieße, wo ich mir die ganze Lebenskraft selber nehme. Ich kann mich noch rühmen und sagen, ich lebe ja, ich habe Teil an der Fülle dieser Welt, ich habe es nicht mehr. Und wenn diese Menschheit darunter leidet, dass sie Sinn und Inhalt ihres Lebens verloren hat, auch wenn die Sonne noch scheint und wenn die Wolken noch über diese Welt hinziehen, weil Gott seine Geduld immer noch nicht abgezogen hat, dann ist das hier der Grund, weil wir den Fürsten des Lebens, wie ihn Petrus in der Pfingstpredigt nennt, getötet haben. Dass wir ihn von uns wegstoßen und nicht mehr haben wollen. Dieser Herr, der die Mitte unseres Lebens sein will und von dem allein Leben kommt, der die Quelle des Lebens ist und das Licht. Es ist für uns heute, die wir hier am Karfreitag dastehen, das ist einfach wichtig, dass wir das sehen. Finsternis liegt über diesem Hügel Golgatha. Finsternis in einer ganz äußeren Weise. Die ganze Natur verdunkelt sich. Und sie kann das nicht ertragen, wenn Jesus getötet wird. Und man meint, diese Dunkelheit zieht sich hinein bis in die Welt Gottes, dass in diesem Augenblick die Liebe Gottes umwölkt ist von diesem furchtbaren Geschehen. Und wenn wir das nur ein Leben lang nie vergessen, wie dieses Kreuzesgeschehen ein Zorngericht ist, das über dieser Welt liegt, wo Menschen eine Entscheidung fällen in Spott und Gelächter, so wie Glaubensentscheidungen heute gefällt werden. Ich brauche diesen Jesus nicht. Ich verzichte darauf, sagt einer. Und in dem Augenblick wird es ganz, ganz dunkel. So dunkel, wie es einmal ist, wenn wir durchs Todestal gehen und wenn niemand mehr bei uns ist. An ihm scheidet sich, an Jesus scheidet sich Licht und Finsternis. Ein zweiter Punkt. Wir müssen auf den Unverstand der Zuschauer sehen. Das erste war also dieses schreckliche Naturwunder der Finsternis. Es ist so fest in dieser Passionsgeschichte drin, wie diese Zuschauer um das Kreuz herum gar nichts begriffen haben von dem, was geschieht. Sie standen da und gafften, ein paar machten ihre Sprüche dazu. Und das geht uns so oft, wenn wir diesen Bericht immer wieder hören. Man versteht nichts, was hier geschieht. Aber die Finsternis ist ja plötzlich wieder aufgehoben, diese Naturfinsternis. Und es wird wieder hell in der 9. Stunde. Und dann sieht man auf einmal, dass die Lippen Jesu sich bewegen. Und es ist wieder alles im Licht. Und trotzdem sieht niemand etwas. Es kann alles im Licht sein und trotzdem verstehen wir nichts und begreifen wir nichts. Denn dort betet Jesus in diesem Augenblick des Sterbens diesen Vers aus dem 22. Psalm. Und da stehen Menschen da und hören diese Worte. Und das sind Menschen, die auch Aramäisch reden. Das war damals die Umgangssprache, so wie wir Schwäbisch reden. Und das wird hier gesprochen am Kreuz und sie verstehen die hellen und klaren Worte nicht. Und darüber muss ich jetzt reden. Das beschäftigt uns immer wieder, warum die Worte der Bibel uns unverständlich sind. Und wir sagen, das ist so kompliziert, die Bibel zu verstehen. Die Worte der Bibel sind nicht kompliziert zu verstehen. Und was am Kreuz geschieht, ist so einfach und eindeutig und hell und klar. Und Jesus hat es gesagt, schon Johannes hat es angekündigt, dies ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegträgt. Das ist eindeutig. Und die kannten damals einen Opferbrauch beim Versöhnungsfest, wo der Priester seine Hände auf den Kopf dieses widerstützte und die Schuld übertrug auf dieses Lamm. Und nun sagt Johannes, jetzt das ist das richtige Lamm, der Sohn Gottes, der die Schuld wegträgt. Und die Leute stehen ums Kreuz und verstehen überhaupt nichts. Und man kann heute in einer Kirchenbank sitzen und nichts verstehen. Und dann muss man wissen, woher das kommt. Das kommt davon her, weil in diesem Augenblick des Todes Jesu Mächte los sind, Finsternismächte, die mir den Blick auf Jesus verdunkeln wollen und die nicht wollen, dass ich zum Licht durchkomme. Es ist alles klar, es ist alles eindeutig und doch verstehe ich nichts und doch sehe ich nichts. Ich weiß jetzt nicht, wer von Ihnen durch diese großen Finsterniszeiten hindurch muss. Es gibt Augenblicke in unserem Leben, die manchmal sehr häufig liegen, wo Anfechtung auf Anfechtung kommt und wo keine Klarheit mehr da ist, was gilt und was richtig ist. Und dann müssen Sie wissen, das sind Dinge, die uns überfallen, weil die Mächte der Finsternis los sind und uns verwirren wollen, an dieser ganz klaren Stelle des Glaubens. Das ist bei den Kranken jetzt so, die angefochten sind und die das nicht mehr halten können und die nicht mehr durchsehen. Und dann müssen wir um sie sein und ihnen das zusprechen und ihnen diese Worte sagen, der Herr ist dein Hirte, er führt dich auf rechter Straße. Wisse es, er hat dir deine Schuld vergeben. Sie müssen einem zusprechen, dass er durchdringen kann. Die Glaubenszweifel Ihres und meines Lebens und die Anfechtungen, die wir haben, die sind so natürlich und klar, weil die Mächte der Finsternis in unserem Leben los sind und wüten. Und deshalb ist das so verständlich, dass ich unklar bin im Glauben. Wir wissen, dass es in diesem Augenblick auch bei Jesus ganz finster war. Und wenn wir über das Licht in der Finsternis reden, dann müssen wir zuerst das noch einmal ganz klar sagen, wie dunkel es da bei Jesus war. Er hat etwas durchlitten, was noch nie ein Mensch durchlitten hat. Und wenn einer durch großes Unrecht durchging, das hat er noch nie durchgemacht. Dass er von Gott verlassen war. Es gibt keinen noch so großen Spötter in unserer Welt, der von Gott je ganz aufgegeben wäre. Solange einer in dieser Welt atmet, begleitet ihn die Geduld und die Liebe Gottes. Das ist ungeheuer. Und es kann einer Gott wegwerfen und trotzdem unter der Behütung Gottes durch diese Welt ziehen. Über jedem Atheisten strahlt die Güte Gottes bis zu seiner Todesstunde. Das verstehen Menschen ja gar nicht. Aber hier war über seinem eigenen Sohn diese Güte Gottes nicht mehr da, sondern Zorn Gottes war ausgebrochen. Gott hat ihn losgelassen und ihn diesen Finsternismächten überlassen. Das, was hier geschah, ist das, was uns höchstens einmal nach dem Tod geschehen kann. Für mich ist das Wort Hölle eine ganz grausame Sache, dass man nach dem Sterben von Gott auf ewig geschieden sein kann, dass einen Gott verlässt und es keine Umkehr mehr gibt und keinen Frieden und keine Heimkehr und keine Liebe mehr, sondern dass man dort leben muss, wo Depressionen wüten und wo Verzweiflung herrscht und wo Hass herrscht. Und da ging Jesus durch in der Passionsnacht, durch die Hölle. Das ist die Verlassenheit, die schreckliche Verlassenheit der Hölle. Und das ist die Dunkelheit, die hier am Kreuz von Golgatha auch noch aufleuchtet. Aber da hat Jesus diese Hölle überwunden, indem er dort noch in der Verlassenheit, wo Gott weg war, doch noch durchbrechen kann und ruft, mein Gott, er kann ihn dennoch fassen. Er ist ihm dennoch nah und er kann dennoch sein Leben in seine Hand legen. Er kann Bibelworte rezitieren, Bibelworte beten. Das ist für die Anfechtung groß. Das müssen Sie wissen. Das Licht in der Finsternis, ja, das leuchtet hier ganz hell in dieser schrecklichen Todesstunde Jesu. Und es ist für uns nichts Trauriges, sondern es ist Freude da, wo uns das auf einmal groß wird, dass uns Jesus hier eine Tür öffnet. Wir dürfen durchtreten und zum Vater kommen. Er ist da, unser Vater, der uns lieb hat. Wir dürfen durch die Anfechtungen durchgehen. Wir dürfen durch die Glaubenszweifel durchtreten, da wo der Vater es uns eröffnet hat. Ich darf Ihnen noch einmal wie gestern Abend in einer ganz eindeutigen Weise sagen, nie wird einer Ihnen helfen können, alle Ihre Fragen zu klären, die Sie haben in Ihrem Leben. Aber ich wünsche Ihnen einen Bruder, und dabei wollen wir uns helfen, der mit Ihnen einfach durch die Tür durchgeht. Und es gibt auch in Glaubenszweifeln und in Zeiten der Anfechtung nichts Größeres, als dass einer sagt, komm, ich sage dir ein Wort Gottes und ich will mit dir beten. Wir gehen jetzt durch vor den Thron Gottes. Wir bleiben nicht dort in den dunklen Mächten stehen. Lasst uns vor den Herrn treten, der uns in seiner Liebe einhüllt und dem wir gehören als seine Kinder, der uns die Schuld abstreift, der uns herausreißt aus unserem nichtigen Leben und der uns zu seinen Kindern macht, die ihm gehören und die ihm ähnlich sind. Noch ein letztes. Wenn wir das Licht in der Finsternis sehen wollen, dann müssen wir auf die Leute am Kreuz sehen, die durchblicken. Er wird von einem Hauptmann erzählt, der zur römischen Armee gehörte. Das waren sicher recht brutale Gewaltmenschen, diese römischen Offiziere. Aber es wird ja schon einmal in der Bibel erzählt, dass Jesus sagt, solch einen Glauben habe ich im Gottesvolk Israel nie gefunden. Wie ausgerechnet unter diesen brutalen Soldaten. Merkwürdig, wie es geht mit dem Licht, das durch die Finsternis bricht. Und es geschieht immer wieder, dass das Volk Gottes weggestoßen wird, wie damals die Schriftgelehrten und Bibelkenner um dieses Kreuz herum standen und nichts begriffen haben. Und dann waren es plötzlich Randfiguren an den Hecken und Zäunen, die ganz klar sehen, Jesus mein Heiland, Jesus mein Retter, Jesus mein Erlöser, dieser ist wahrlich Gottes Sohn gewesen. Woher hat er das? Tja, ich habe gerätselt, ich habe Bücher aufgeschlagen, ich wollte das mal ergründen, ich will immer neu in der Bibel forschen, ich habe nichts gefunden. Da habe ich gedacht, kann sein, dass er doch durch dieses Naturwunder aufgeschreckt wurde, ach, das haben ja die anderen auch erlebt. Oder war es das Beben? Das haben die anderen ja auch erlebt. Das haben auch viele Menschen jetzt in Rumänien erlebt. Und haben trotzdem keinen Glauben gefunden. Ja. An was lag's dann? Sie können Glauben nicht erklären. Ich muss passen. Und wenn wir oft versucht haben, einem anderen das zu erklären oder zu machen, wie wenn er das könnte, das nicht. Jetzt will ich umgekehrt sagen, dass Sie heute im Gottesdienst sind, dass in Ihrem Leben es ein Regen des Gewissens gibt, dass es eine Stimme in Ihrem Leben gibt, dass Sie überhaupt unruhig geworden sind. Das ist das Große. dass sie überhaupt aufgewacht sind und sagen, ich kann Gott nicht aus meinem Leben herausstoßen. Das ist das, was hier bei diesem Hauptmann geschah. Und das ist ein Reden Gottes und das ist ein Wunder, dass durch die Finsternis und durch die Verdunklung hindurch Gott immer wieder hindurchdringt. Verschütten Sie das nicht, Sie können diese Stimme hinunterdrücken. Dieser Hauptmann, der redet laut. Dort standen noch die Pharisäer, die sagen, das darf man nicht sagen. Und er sagt, ich muss es sagen, was ich erkenne. Der war Gottes Sohn. Und das sagt er nochmals und nochmals als das Bekenntnis seines Glaubens. Es gibt in dieser Welt ungeheuer viel Finsternis und wir dringen nicht durch die Finsternis durch, aber Gott dringt durch. Und ich wollte, dass Sie solche Boten werden, die jetzt in die Welt hineingehen und anderen sagen, es gibt in der Welt einen Ruhepunkt, eine Freude, einen gewissen Punkt, wo man im Glauben Antwort findet auf alle Fragen. Dort wird es gesagt, Gott hat dich lieb und er macht dein Leben neu und du darfst mit ihm leben und es kann dich niemand aus seiner Hand reißen. Das ist jetzt einmal wichtig, dass sie ihren Glauben annehmen, den Gott in ihrem Leben gewirkt hat. Und das ist ein Wunder, dass das anfängt, dass das Licht in der Finsternis leuchtet. Und nun sprechen Sie das aus, sagen Sie das anderen, bekennen Sie es. Und dann erleben Sie das um Sie her, wie das wie bei einem großen Feuer weitergeht, wo ein Licht das andere ansteckt und wo es zum großen Flächenbrand auf einmal wird, wo Gott weiterwirkt durch Ihr Zeugnis. Ich möchte schließen mit einem Wort aus dem Johannesevangelium, das Jesus gesagt hat, glaubt an das Licht, dieweil ihr es habt, solange ihr es habt, auf dass ihr des Lichtes Kinder seid. Amen. Nun wollen wir singen vom Lied Du großer Schmerzensmann 66, wo dieses Wunder besungen wird, das uns in Jesu Kreuz geschenkt wird. Dein Kampf ist unser Sieg, dein Tod ist unser Leben, in deinen Banden ist die Freiheit uns gegeben. 66, 1 bis 3. Jesus Christus, auch unser Gewissen ist oft abgestumpft und unsere Gedanken sind so finster geworden. Wir haben uns prägen lassen von der Welt um uns her und sind so fremd geworden deinem Licht, sodass wir oft deine Gedanken und dein Wort des Evangeliums gar nicht mehr aufnehmen können. Wir bitten dich, brich du in unser Herz, in unser Leben hinein, mit deinem hellen Schein und stell alles in dein Licht und in deine Klarheit, dass wir aufwachen, zur Besinnung kommen und dann all das fassen können, was du uns in deinem Leiden und Sterben schenken willst. Du willst uns ganz losreißen von der alten Vergangenheit, die uns belastet, vom alten Wesen, das uns so träge macht, von der Gottlosigkeit, die uns zu Kandidaten des Todes macht. Und du willst deinen neuen Namen auf unser Leben schreiben und uns berufen als Bürger deines neuen Reiches. Herr, mach jedem von uns diese Berufung so groß, dass jeder von uns Frieden und neues Leben in dir findet. Wir wollen dich auch für unsere Kinder bitten, dass sie das in ihrem Leben erkennen und erfahren, das eine, was Not ist. Für unsere Nachbarn und Freunde, mit denen wir zusammenkommen. Für so viele aus unserer Gemeinde hier, die dich nicht kennen, geh du ihnen nach, bis sie die Mitte des Evangeliums erkannt und gefunden haben. Die Kranken, die uns jetzt auf der Seele liegen und zu denen du treten kannst und sie trösten kannst mit deinem Evangelium. Wir bitten dich für unser Volk und für unsere ganze Welt. Lass du dein Evangelium noch einmal laut verkündigt werden, dass viele Menschen Rettung und Heil in dir finden und durchbrechen aus aller Finsternis zum Licht, zu dir. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 421, den letzten Vers. Wir haben am Ostersonntag und am Ostermontag nur den Gottesdienst um 9:30 Uhr. Wir haben aber am Ostersonntag auch Kindergottesdienst gleichzeitig, nur am Ostersonntag. Am Sonntag nach Ostern haben wir wieder 2 Gottesdienste. Da haben wir verschiedene Dinge, die Sie mitnehmen können. Da ist dieser gelbe Zettel, der am Ausgang aufliegt. Da stehen alle unsere Veranstaltungen drin. Das ist jetzt zur Information noch wichtig, auch Hauskreise und was wir sonst haben. Dann brauchen wir das nicht abkündigen, unser Notizzettel 8. Da drüben auf dieser Seite, dort liegen Kalender, Neukirchner Kalender und Konstanzer Kalender des Jahres 77. Die haben wir von Buchhandlungen bekommen. Die würden sonst zum Altpapier gehen und eingestampft werden. Aber da das ja das laufende Jahr ist, wer von Ihnen noch einen brauchen kann, oder vielleicht haben Sie jemand, dem Sie eine Freude damit machen können, dürfen Sie es kostenlos mitnehmen auf dieser Seite, diese Kalender, die dort ausliegen. Am Ostersonntag haben wir im Anschluss an den Gottesdienst ein Orgelkonzert. Das ist noch mehr, Fräulein Renate Dummler wird mit der Flöte zusammen mit der Orgel musizieren, auch im Ostergottesdienst und dann im Anschluss daran. Da hängen am Ausgang Programme aus, was dort gespielt werden wird. Ich denke, das sind so 20, 25 Minuten nach dem Gottesdienst für die, die daran teilnehmen wollen, nur dass sie sich schon einrichten können. Wir feiern heute im Anschluss an den Gottesdienst das Abendmahl. Wir bleiben am Platz sitzen, das sind auch immer sehr große Abendmahlsfeiern und überlassen den Kelch durch die Reihen gehen. Ich möchte Sie dazu einladen, weil das eine Bestätigung ist, wo es uns zugesprochen wird, unter Brot und Wein für dich in den Tod gegeben. Und diese Befreiung, die wir haben, wenn wir wissen, mir gilt das und über meinem Leben steht das. Das Opfer heute ist von unserer Kirchenleitung für unsere Patenkirche in der DDR bestimmt. Unser Herr Landesbischof hat uns das sehr wichtig gemacht. Das Opfer heute soll vor allem zum Aufbau von evangelischen Krankenhäusern in der DDR gebraucht werden und in der Verbundenheit gerade mit den Christen drüben im anderen Teil Deutschlands wollen wir auch diese Gaben heute geben und Gott möge sie segnen. Und nun wollen wir um den Segen unseres Herrn bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.